So viele Ideen. Ach, ich muss mir diesen Podcast später anhören.
Machst du das normalerweise nicht? Hörst du dir?
Also nein, wenn du nicht so gern. Ja.
Ich kann es dir vielleicht transkribieren.
Sehr cool. Oder nur so Notizen mit den Ideen. Falls ich, genau, in meinem Rider für Podcast steht, falls ich eine gute Idee habe, bitte mir das nur diesen Satz mailen. Ja, ich, vielleicht muss ich mich irgendwie verteidigen für meine Auswahl. Aber ich wollte nicht normale Bücher auswählen.
Ich schreibe nämlich jedes Mal, es müssen nicht nur Bücher, es kann alles sein, jede Textform. Ich habe mich sehr gefreut.
Dear Reader, der Podcast über das Lesen. Co-produziert von Burg Hülshoff, Center for Literature. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich spreche in diesem Podcast mit AutorInnen über die Texte ihres Lebens, über die Wege, auf denen sie zu ihnen finden, wie das Gelesene sie verändert und wie oder ob für sie Lesen und Schreiben zusammengehören. Wir machen deswegen Witze über Rider. Ihr wisst schon, diese niedergeschriebenen Anforderungen von Bands und Künstlerinnen über die Bedingungen auf der Bühne und im Backstage-Bereich, von denen ich im deutschen Literaturbetrieb nun wirklich noch nie was gehört habe, weil Barbie Markowitsch einen solchen Rider als einen ihrer zwei Lieblingstexte in den Podcast mitgebracht hat. Das hat großen Spaß gemacht. Auch wenn ich mich durch den zweiten Text, eine Abenteuergeschichte von Jack London, eher durchgequält habe. Selbst das habe ich gerne getan, denn ich bin großer Fan von Barbie Markowitsch. Ich mochte bislang jeden Text der 1980 in Belgrad geborenen Autorin, besonders den 2009 bei Surkamp erschienenen Thomas Bernhard Remix Ausgehen, den Mascha Dabic aus dem Serbischen übersetzt hat und den Roman Die verschissene Zeit im Residenzverlag erschienen und von Barbie Markowitsch auf Deutsch geschrieben. Wir haben uns im März auf Einladung von Insa Wilke beim Mannheimer Literaturfestival Lesen hören kennengelernt. Ich habe dort eine Lesung von Barbie Markowitsch und Bora Chung moderieren dürfen, in der wir über Horrorliteratur und alltäglichen Horror sprachen. Bis sie Zeit für einen Podcast hatte, musste ich mich ein bisschen gedulden, bis sich die Aufregung um Barbie Markowitsch endlich mal ein bisschen gelegt hatte. Nachdem sie mit Mini-Horror 2023 im Residenzverlag erschienen, den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik 2024 gewonnen hatte, hat sich ihr Leben, wie sie selbst im Podcast erzählt, verdreifacht. Erinnert ihr euch an die schöne kleine Rede, die die Preisträgerin durch den Mund ihrer weiblichen Protagonistin Mini hielt? Mini bekommt den Preis der Leipziger Buchmesse, aber sie hat keine Rede geschrieben. Alle schauen erwartungsvoll, sie hoffen doch noch auf eine gute Rede, die alle Probleme der Gegenwart lösen wird. Minis Rede ist ein schreckliches Debakel und sie wird sofort aus der Literatur herausgeworfen. Das ist nah an den weiteren möglichen Horrors von Mini und Mickey, die Barbie Markowitsch neben einem Rollenspiel und einer sehr amüsanten kleinen Geschichte der Autorin Mercedes Kornberger an ihr prämiertes Buch angehängt hat. 14. Mini vergisst einen Termin und wird angerufen und gefragt, wo sie ist. 15. Sie hat vergessen, dass sie im Schauspielhaus lesen soll. 16. Sie soll lesen, aber sie hat den Text vergessen. 17. Mini hat den Text nie geschrieben. 18. Alle sind enttäuscht und wenden sich von Mini ab. Und ihr solltet die tollen Zeichnungen von Ivana Klikkovic dazu sehen. Ihr müsst euch Mini-Horror einfach besorgen. Jede Geschichte rund um das Paar Mini und Mickey spielt einen Horror durch. Harmlose Alltagsszenen kippen ins Surreale und Unheimliche. Doppelgänger, Untote, Ungeziefer und Menschenfresserinnen treten auf. Aber manchmal reicht auch eine Bestellung bei IKEA oder die Beschreibung des Arbeitsplatzes einer Selbstständigen, um den Horror, in dem wir leben, aufs Schönste zu zeigen. Clemens Setz, der ja auch schon mal bei Dear Reader zu Gast war, spricht mir aus der Seele mit dem Satz: Ich glaube, die meisten von uns fahren, romantechnisch gesehen, noch wacker mit der Dresine über irgendwelche altgedienten Schienen, während Barbie Markowitsch längst mit dem Jetpack unterwegs ist in völlig neuen Gegenden.
Herzlich willkommen, Barbie Markowitsch.
Hi.
So schön, dass du da bist.
Finde ich auch, glaube ich.
Wir haben uns im März bei einer Lesung kennengelernt. Das war eine Lesung, wo wir die südkoreanische Autorin Bora Chung, die nach Mannheim angereist war, mit dir zusammen auf dem Panel hatten. Und ihr Buch heißt Der Fluch des Hasen. Und lustigerweise ist auch die Übersetzerin Ki-Hang Lee mit dir gemeinsam beim Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet worden. Also du hast im Bereich Belletristik gewonnen und sie hat für die Übersetzung dieses Buches den Preis bekommen. Und irgendwie ist das schön.
Ja, total schön. Ich habe mir dabei gedacht, als die Übersetzerin von dem Hasen den Preis bekommen hat, weil die Bücher so ähnlich sind, unter bestimmten Aspekten gesehen, dass das auf jeden Fall dann heißt, dass ich es nicht bekomme, und war dann total schon quasi entspannt und habe um mich herum geschaut, als ich dann aufgerufen wurde.
Wie ist dein Leben, seitdem du diesen Preis gewonnen hast?
Ich bin eine Sklavin geworden von meinen eh schon bestehenden davor Schreibaufträgen, und bis vor kurzem habe ich nur versucht, die zu erfüllen, und jetzt habe ich mich in neue verwickelt, und ich glaube, das ist jetzt das Leben. Ja, also ich habe viel gemacht und gearbeitet, und alle Dinge, die mir passiert sind, sind gut, aber es war schon ein bisschen stressig, und ich vermisse so Dinge wie diese sogenannte Freizeit, die ich jetzt wenig hatte in letzter Zeit. Aber im August bin ich zumindest ein bisschen irgendwo in Österreich in den Alpen gesessen und musste keine Lesungen machen und so. Und jetzt bin ich wieder startbereit. September, neues Jahr, Schuljahr.
Aber hast du überhaupt noch Lust, über Mini-Horror zu sprechen?
Ja, ich meine, ich habe nichts zu sagen, aber ich beantworte gerne alle Fragen. Ich habe keine Botschaft, die ich mitgebracht habe, die ich hier verbreiten will.
Ich liebe dieses Buch.
Ah, cool.
Lass mal vorweg. Jetzt habe ich es ja eben auch nochmal mit einem zeitlichen Abstand neu gelesen. Und irgendwie ist es ein Buch, was man so in einem wegschlürfen kann. Aber die einzelnen Erzählungen funktionieren auch so, dass man Bock hat, einfach nur so reinzublättern und eine nochmal zu lesen. In vielen Rezensionen stand, dass du eigentlich in jeder Geschichte die beiden Figuren oder eine der beiden Figuren, Mickey und Minnie, in so unheimliche oder irgendwie kippende, horrorartige Situationen schmeißt. Mhm. Ich dachte jetzt aber beim erneuten Lesen, nein, das Buch ist ja deswegen so stark, weil es gibt einen Wechsel zwischen Geschichten, in denen sowas passiert. Mhm. Und dann gibt es aber auch kleine, total realistisch erzählte Episoden.
Aha, okay. Aber Horror kann auch in realistischen Geschichten schon auch enthalten sein. Und das war auch ein bisschen etwas, worauf ich hinaus wollte. Und dass der eigentlich schlimmste Horror die Gesellschaft, so wie sie ist, ist. Und und von dem her wechseln sie sich vielleicht so ein bisschen fantastischere mit den weniger fantastischen ab. Aber jede Geschichte enthält einen Horror auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob alle kippen. Manche haben es gleich am Anfang. Und aber überall ist irgendein Grauen.
Du hast ganz am Anfang, die erste Geschichte heißt Cousine Jennifer. Hast du was vorangestellt? Da sagst du, Minnie und Mickey wollen nett sein, aber nichts ist einfach. Die Welt ist schrecklich, alles muss sterben. Die beiden müssen ziemlich viel erleiden und genau dafür lieben wir sie.
Das habe ich da vorangestellt und das habe ich auch für mich als eine Notiz aufgeschrieben, irgendwann, als ich erst Mickey und Minnie Figuren einführen wollte. So quasi, ja, und es hat gut gepasst, habe ich gleich in der Geschichte auch behalten. Es war zwar in einer anderen Geschichte und da haben wir ein bisschen umgestaltet dann gegen Ende, weil das, damit musste man beginnen, hatte ich das Gefühl. Aber es stimmt, das ist ein bisschen auch mein Konzept gewesen, sozusagen.
Also ich würde eigentlich viel lieber als über die Inhalte, über die Form sprechen. Dann gibt es nämlich, also zum Beispiel gleich in die Cousine Jennifer, ist es so, dass Mickey denkt, Minnie würde was metaphorisch meinen. Und dabei meint sie es ganz ernst. Also ganz oft gibt es ja auch sowas, was aus der Sprache heraus entsteht. Missverständnisse, die dann die Geschichte wieder antreiben. Also zieht sich das durch alle Geschichten oder?
Ich glaube, das habe ich mir an gewissen Stellen erlaubt, obwohl ich das nicht so toll finde selbst, dass ich das in, ich finde, es funktioniert in diesem comichaften Mickey und Minnie Universum. Und das sind so Sachen, die drinnen sind, obwohl ich weiß, dass sie eigentlich schlechter Geschmack sind. Und eben dieses Wort wortwörtlich nehmen und dann daraus eine Szene machen. Also die Familie zieht Minnie nach unten und das heißt aber tatsächlich, dass also sie wird in eine Grube dann gesenkt und solche Sachen. Es ist eigentlich nicht so die höchste Kunst, finde ich. Aber wenn man sich das dann erlaubt und das halbwegs ernst nimmt, ja, in diesem Fall jedenfalls hat das ein bisschen geklappt. Also ich hatte dann Spaß mit diesem wörtlich genommenen Scherz oder Metapher. Ich bin schon so, dass ich oft damit spiele im Leben, beim Humor und sonst im plötzlich ein Bild auseinandernehmen und wirklich schauen, was sagen wir einander die ganze Zeit. Und genau hier habe ich dann das ein bisschen als eine lustige Geschichte. Aber es ist mir gleichzeitig klar, weil ich mich geschult habe, auch auf so Brust irgendwie Büchern, als ich jung war. Und da gab es irgendeine Dame, die gesagt hat, dass Wortspiele und solche Sachen, das ist so das Schlimmste und total geschmacklos. Und ich habe das irgendwie internalisiert und seitdem passe ich sehr auf, ob ich das wirklich anwenden will. Also da habe ich ein bisschen gegen mich selbst und meine Lehre vom Geschmack gearbeitet.
Ich liebe genau diese Stellen. Ich finde das auch viel sympathischer, als jetzt irgendwie große Allegorien zu bauen, wo das eine für das andere steht. Ich finde es total toll, wenn man Dinge wörtlich nimmt.
Ja, genau. Und davor eben, das war auch so Allegorien, da bin ich auch, das ist mir suspekt heutzutage. Ich finde, wir haben genug gesehen und gelesen im Leben. Und die Geschichte mit Minnie, die begraben wird, die ist tatsächlich ein bisschen allegorisch fast. Und das war mir eigentlich peinlich. Ich habe mir überlegt, wird das durchgehen und so, aber niemand hat sich beschwert von meinen Erstleserinnen und ich habe mir gedacht, ich habe eh keine Zeit, lassen wir es drinnen. Und jetzt mag ich es eigentlich ganz gerne.
Wie schnell hast du den Text geschrieben?
Das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, ich hatte ein Jahr Zeit insgesamt, aber andere Projekte auch. Das heißt, ich habe sie irgendwie in ein paar Monaten eigentlich dann doch. Ich meine, ich hatte Vorlauf ein bisschen.
Und ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch gar nicht so einfach war, dann die einzelnen Geschichten zu kombinieren, also eine Reihenfolge festzulegen.
Ja, da ist die Reihenfolge fast gleich geblieben wie meine ursprüngliche. Vielleicht wurden 2, 3 Geschichten ausgetauscht. Am Anfang war die erste Geschichte Ada Bäuerne, aber irgendwie, keine Ahnung genau wie, man wollte nicht gleich in diese Background-Story von Minnie gehen, sondern die beiden Charaktere vorstellen in ihrem Alltag und dann hat die Lektorin vom Residenz vorgeschlagen, die Geschichte zuerst zu nehmen. Ich glaube, es passt so, hoffentlich.
Und Mickey und Minnie, also die Idee, die beiden Comic-Figuren irgendwie als tatsächliche Figuren zu bauen. Wie bist du darauf gekommen?
Ja, da war ich in Berlin. Also was ich wusste ist, ich habe die und die Frist und soll Horror-Geschichtenband schreiben. Und das war mir zu wenig. Ich habe nach etwas gesucht, was alles verbindet, weil ich es gewohnt bin, mehr Struktur immer im Voraus zu haben und zu wissen, was von der ganzen Welt kommt in das Buch. Da war ich schon so ein bisschen offen, okay, was wird das Ganze verbinden? Entweder sind es die Charaktere oder ich weiß nicht. Gleichzeitig hatte ich ein bisschen, weil das war die Zeit nach meinem vorigen Buch, Die verschissene Zeit, und da war ich schon eigentlich begeistert, wie die Leute das aufgenommen haben und alles, aber es kam immer wieder so ein Unterton von, und das sind aber diese Leute in diesem Land, Serbien, und das sind andere irgendwie, wir verstehen sie nicht ganz. Das ist ganz krass und wir können uns unmöglich identifizieren mit dieser Art von Leben und Schicksal. Und das ist mir ein bisschen auf die Nerven gegangen, weil es natürlich manchmal anders funktioniert. Also es gibt diese ganze amerikanische Weltliteratur und da kann man vom Land irgendwo in, keine Ahnung, Texas sein und plötzlich können sich trotzdem alle auf der Welt damit identifizieren. Genau. Und da habe ich mir gedacht, was kann ich tun jetzt mit meinen Charakteren, dass ich noch glaubwürdig rüberkomme und nicht geadert werde, nicht in die Ecke geschoben werde. Und ich war gerade in Berlin bei einer Freundin, die dann die Ivana Klitschkovic, die die Illustrationen gemacht hat. Und sie sieht ein bisschen wie ein Mickey aus und hat einen Mickey-Stuhl irgendwie zu Hause oder so, einen Sessel gehabt. Und irgendwie kam alles zusammen. Plötzlich war ich so, okay, ich nehme Mickey und Minnie. Und das war aber so eine verrückte Idee. Wir haben noch gelacht und ich bin dann nach Hause gegangen, habe es ausprobiert und hatte sofort extremen Spaß. Und dann kam auch alles aus dem lustigen Taschenbuch dazu. Dann habe ich begonnen, diese Formeln über die Zeit und so 5 Minuten später zu verwenden. Und ja.
Hast du als Kind viel lustige Taschenbücher gelesen?
Ja, ich hatte auch so ein extrem dickes Band, als Mickey jung war, so schwarz-weiße erste Mickey-Comics, wo Mickey wirklich so eben jung war und irgendwie versucht hat, verschiedene Jobs zu machen, Pilot werden, Detektiv etc. Das habe ich sehr gemocht und das waren meistens so abenteuerliche Geschichten, eben nicht so Donald Duck-lastige. Also das habe ich auf jeden Fall viel gelesen. Aber Comics waren immer sehr präsent in fast allen Haushalten, die gelesen haben eigentlich in so Jugoslawien. Ganz viele italienischen coolen Comics, die es hier leider gar nicht gibt. Bis heute in der Übersetzung wie Alan Ford und so haben wir alles verschlungen in allen Ferien. Und ja, alle waren übersetzt einfach ins Kroatische vor allem und tolle Übersetzungen wirklich. Und da gab es diese Super-Serien, Sagor, okay, Dylan Dog glaube ich auch vielleicht. Ich weiß nicht, ob das nicht doch amerikanisch ist. Ja, aber das hatte jeder, also entweder der Nachbar oder man selbst hatte irgendwelche Stapeln und das haben wir alles gelesen. Es war nicht so sehr verpönt, wie im deutschsprachigen Raum ich höre. Das ist so richtig als Schund und das darf, keine Ahnung, das liest man einfach nicht. Hier war das eigentlich, was die Jugendlichen so lesen.
Aber du hast gerade schon erwähnt, du hast auch Proust schon als Jugendliche gelesen.
Ja, es schließt sich nicht aus. Was man so findet im Regal, liest man.
Und auch nicht nur zu Hause, sondern war für dich auch Stadtbücherei wichtig?
Am Anfang, ja, ich war so in Stadtbücherei, also Stadt, weiß ich nicht, die Stadt war größer, aber so Stadtteilbücherei sozusagen und auch Schulbibliothek. Ich war sehr viel dort schon, habe alle Märchen ausgelesen aus allen Ländern am Anfang, so von 7 bis, keine Ahnung, 13. Ich hatte tatsächlich, ich kannte die Bibliothekarinnen ein bisschen und so, wir hatten eine Art Beziehung. Sie wussten, dass ich viel lese, ja. Und ich hatte aber auch zu Hause sehr viele tolle Bücher, weil das hat man irgendwie gekauft, also meine Eltern waren nicht so, ich weiß es jetzt nicht, meine Mutter hatte wirklich tolle Bibliothek, aber ich habe sie nie lesen gesehen. Also, aber sie hat es gekannt, also sie hatte sicher eine Phase. Jedenfalls war die Auswahl wirklich top. Man konnte so Bücher, Meter, also Tschechow, alles, Proust, alles, keine Ahnung, hatten wir ganz viele Möglichkeiten.
Du hast gerade schon gesagt, dass es dir immer wichtig ist, bei den Texten vorher zu wissen, wie du schreiben wirst. Also fast alle deiner Texte, die ich zumindest kenne, sind eher tatsächlich konzeptuell angelegt. Und die Form scheint auch immer eine wichtige Frage zu sein. Nochmal auf das Comichafte zurück. War dir aber auch dann ganz klar, welche Erzählperspektive du nutzt? Oder musste man da noch so ein bisschen rumprobieren?
Na, das war dann klar. Das war dann, ich hatte schon Comicbilder vor den Augen und mit den Geschichten, die ich zum Teil schon kannte oder hatte irgendwo als Ideen. Genau, und das habe ich dann nur verbunden und es wurde zu einer Art Mini-Mickey-Almanach des Horrors.
Ich finde, es ist auch eine gute Art, nicht nur sozusagen das Othering der Leserinnen zu verhindern, sondern es ist ja auch eine gute Art, sich selbst als Autorin da rausnehmen zu können. Also, dass es nicht unbedingt autobiografisch gelesen wird. Also, es ist irgendwie eine gute Distanzierungsgeste.
Ja, es funktioniert halbwegs. Also, meinem Freund sagen dann Leute, die das Buch gelesen haben, und die Szene, wo du am Strand liegst oder so. Also ich glaube, es wird trotzdem relativ autobiografisch gelesen. Nur das Problem ist, dass ich da sehr stark mische zwischen meinen und anderer Leute Erfahrungen. Und manchmal ist Miki ich und manchmal ist Mini mein Freund oder jemand, den ich kenne oder irgendwas, was ich gehört habe. Und deswegen ist das eigentlich, oft stimmt's, oft kann man tatsächlich mich gleichsetzen mit allen Figuren in allen Büchern, aber nicht immer. Und oft wird da genau da der Fehler gemacht, genau da wird's vermutet, wo es nicht ist. Und dann danach eben habe ich noch Bücher jetzt geschrieben, die noch nicht erschienen sind, das Fußballbuch und so, da habe ich extrem auf ich gesetzt. Und jetzt vermisse ich ein bisschen die Zeiten, wo man einfach erzählen konnte, ohne sich selbst. Ich glaube, ich gehe dazu zurück.
Genau, das Fußballbuch, das kommt bei Woland und Quiz. Da können wir leider noch nicht drüber reden, weil es kommt dann erst nach der Veröffentlichung dieses Podcasts. Und du hast auch in der Zwischenzeit noch eine Poetikvorlesung geschrieben, die ich so gerne gelesen hätte, aber die ist noch nicht fertig.
Aber bald, dann noch ein halbes Jahr später wahrscheinlich.
Magst du ein bisschen erzählen, wie du dir das überlegt hast?
Ehrlich gesagt, nein. Diese ganze Poetikvorlesung war eine, zeitlich gesehen, eine Katastrophe. Ich hatte eben diesen plötzlichen Preis, mit dem hat sich mein Leben tatsächlich verdreifacht. Also dreimal so viele E-Mails, dreimal so viele Lesungen, dreimal so viel von allem. Und da musste ich noch das Fußballbuch fertig machen. Und die Poetikvorlesung. Und irgendwann bin ich draufgekommen, ich habe jetzt nur noch 4 Wochen und sie muss einfach dann sein. Und dann muss ich sie halten. Und da habe ich wirklich mit Händen und Füßen geschrieben und das habe ich zu einer Art Notfallpoetik gemacht und habe auch beschrieben, wie das funktioniert, wenn man keine Zeit hat und schreibt. Ja, und das ist jetzt diese zum Teil wirklich lustige, sehr trashige und so, genau, einfach Poetikvorlesung, die alles ist, als wir haben.
Hast du, also auch während du das geschrieben hast, starrst du dann auf dein Bücherregal und schaust, was kommt da alles rein? Also viele deiner Texte leben ja auch von anderen Texten, deswegen bist du ja auch meine ideale Gesprächspartnerin. Weil die Lektüren und das Remixen und das Verweisen auf andere Texte ja fast alle deine Texte bestimmen.
Ja, also mindestens die Texte, die ich schon verwendet hatte oder die mir was bedeuten, kamen sowieso rein als Beispiele in die Poetikvorlesung. Und es beginnt mit einem Ding, das ich, also für mich war das immer sehr sinnvoll oder tröstlich zu sehen, dass es anderen Autoren auch so gibt. John Fante nämlich mit seinem Bandini, ich weiß nicht, der Arturo Bandini ist ein Charakter und er ist so Schriftsteller in den 30ern in New York, will es werden und hat so extreme Amplituden zwischen so, ich bin ein Genie und niemand wird jemals so gute Texte schreiben können, bis zum ach du armseliger, untalentierten, ich weiß nicht, ewiger Wannabe. Und ich finde diese Amplituden irgendwie, ich nenne sie so Bandini-Amplituden irgendwie, die waren mir zum Beispiel immer wichtig beim Schreiben, also vor allem die Selbstzweifel und so sind auch sehr wichtig, aber ich habe tatsächlich hin und wieder diese Welle, die mich trägt, wo ich mir denke, yeah, und das hat noch niemand gemacht und dann fühle ich mich wirklich so. Also das wäre ein Beispiel von einem Autor, der reingekommen ist und dessen Text ich dann nochmal geremixt habe für die Poetikvorlesung.
Einer deiner mitgebrachten Lieblingstexte kommt auch schon in Mini-Horror vor.
Ah ja, der Michael. Ja.
Der Michael. Ich habe mir natürlich auch alle Interviews angehört, die du in letzter Zeit gegeben hast.
Ja, überall habe ich falsch erzählt.
Das stimmt. Das ist total schön, genau. Und du hast dann aber in einem Interview gesagt, ja, das ist für mich ein wichtiges Jugendbuch gewesen, aber ich muss es mir eigentlich nochmal angucken.
Richtig, deswegen habe ich es jetzt vorgeschlagen, um es endlich nochmal zu lesen und zu sehen, ob das alles stimmt, was ich da in Erinnerung hatte. Und es hat nicht ganz gestimmt. Ist eigentlich meine Version ein bisschen netter.
Also es ist von Jack London, Michael, der Bruder Jerrys. Also ich habe es auf Deutsch gelesen. Machen wir es ganz genau. Vielleicht lese ich mal kurz die Stelle vor, wo du es hier in Mini-Horror zitierst. Mhm. Und zwar in dem Kapitel Tiere. Mini wiederum liebt Tiere. Sie konnte sich als Kind auf Menschen nicht verlassen, aber Tiere waren immer für sie da und hatten anscheinend nichts Besseres zu tun. Und so kann Minnie bis heute an keinem Igel und keinem Hund kalt vorbeigehen. Sie winkt ihnen oder macht lustige Geräusche oder streichelt sie oder macht, wenn sie klein sind, einen Bogen um sie, um sie nicht zu bedrängen. Manchmal hat sie auch Angst, angespuckt und gebissen zu werden. Sie betrachtet Tiere als Individuen, mit denen man unter Umständen kommunizieren kann. Nicht jeder Papagei mag jugoslawischen 80er-Jahre-Punk, aber sie kennt einen, der ein Fan war. Deshalb ist Minnie begeistert, als sie früh am Morgen am Eingang zum Wald, der sich in der Mitte ihrer griechischen Urlaubsinsel befindet, einen Hund sieht. Es handelt sich um einen mehrfarbigen Jagdhund, der freundlich wirkt. Nach einem kurzen Kennenlernen schließt sich der Hund den beiden UrlauberInnen an und Minnie gibt ihm den Namen Michael. Gute Absichten sind wichtig, aber es gibt auch noch andere Faktoren im Leben, die das Ergebnis einer Aktion mitbestimmen. Manchmal wollen wir helfen oder nur Hallo sagen, doch wir passen nicht auf und verletzen jemanden. In diesem Fall wollen Minnie und Mickey Kontakt mit Tieren, aber die Tiere werden sich nachher wünschen, sie hätten die beiden nie in ihr Leben gelassen. Warum Michael? Fragte Mickey und Minnie sagte, gut, dass du fragst. Nach meinem Lieblingsjugendbuch, Michael, Brother of Jerry. Mickey kennt das Buch nicht. Jack London, sagt Minnie, das krasseste Buch aller Zeiten. Hauptfigur ist der Hund Michael, der mit seinem Besitzer 200 Seiten lang nur Probleme hat und am Ende werden sie auf eine einsame Insel verbannt, weil der Besitzer Lepra bekommen hat. Dort warten sie dann gemeinsam auf den Tod.
Ja, so habe ich es wahrgenommen. So, vielleicht soll ich das Buch nochmal schreiben, so wie ich es in Erinnerung hatte.
Ja.
Es ist offenbar so, dass es alles komplizierter ist und es mehr Charaktere gibt. Aber ich fand es immer noch krass und toll, das Buch. Und natürlich, die Rassismen der Zeit sind schwer zu ertragen. Aber trotzdem ist Jack London ein interessanter Mensch, der sich wirklich auf ganz vielen anderen Ebenen sogar da auch irgendwie Gedanken macht über, wer ist wie viel wert, was sind die Machtverhältnisse, wer kann auf welche Stufe fallen quasi in der Gesellschaft. Dann gibt's den Matrosen, der mal reich war und dann im Armenasyl, und Freundschaft spielt eine richtig wichtige Rolle. Ich weiß nicht, für mich ist das Buch immer noch ein Hit, aber ja, ich finde, man muss es ein bisschen umschreiben, so dass es noch krasser und noch netter wird, sozusagen zeitgemäßer.
Okay, also es wird ein Rewrite.
Vielleicht, jetzt habe ich gerade Lust bekommen. Aber ja, schade, weil das war so ein krasses Ende, dass der Hund und der Besitzer auf der einsamen Insel. Aber ich glaube, ich war einfach von diesem Lepra-Geschichtenzweig sowieso so schockiert, weil das war die gleiche Zeit, wo ich diesen, ich glaube, Jesus von Nazareth oder so, diesen Film, wo die alle auch an Lepra sterben die ganze Zeit. Ja, das war für mich so der Horror an Krankheit und was schicksalsmäßig möglich ist. Und ja, und ich finde aber, das gehört zu einer Reihe von Kinderbüchern, die es damals für uns alle, die wir Kinderbücher gelesen haben, gab. Und ich weiß nicht, wie das heute funktioniert, aber die waren alle so hart. Also es gab eins von, ich glaube, Saroyan oder so, es heißt Ohne Familie. Und das sind einfach zwei richtig dicke Bänder, jeweils 400 Seiten so gefühlsmäßig, und es heißt Ohne Familie. Es ist einfach, kann man sich vorstellen. Oder diese ganzen Copperfields und keine Ahnung. Also das ist, ja, harte Jugendbücher. Habe ich sehr gemocht, aber traumatisierend auch.
Jack London hat mehrere Bücher aus der Perspektive von Hunden erzählt. Also das ist die Fortsetzung von Jerry of the Islands. Also Jerry und Michael sind Brüder, wie ja der Titel sagt. Und beide sind von 1917. Und ich habe jetzt nicht Jerry of the Islands gelesen.
Ich glaube, Michael ist besser.
Ja, ich habe so ein paar Rezensionen gefunden. Da schreiben die Leute, dass das Vorgängerbuch noch viel rassistischer sein soll.
Okay.
Und dass man froh sein kann, dass Michael, der nämlich zuerst...
Ja, das beginnt ganz schlimm. Ich habe mich echt gefürchtet, als ich begonnen habe zu lesen. Ja, keine Ahnung. Angeblich hat Jack London dann im Laufe seines Lebens auch einiges an Einstellungen ein bisschen korrigiert und wurde empfänglich auch für die Teilung der Gesellschaft, weil er war so am Anfang, er ist wahnsinnig empfindlich auf Klassen und dann aber super rassistische Äußerungen, aber angeblich hat er sich da auch ein bisschen gebessert, war immer noch misogyn. Ja,
Also dieser Hund Michael arbeitet nämlich an Bord eines Sklavenjägerschoners, also auf einem Schiff in der Südsee, tatsächlich Sklaven irgendwie eingesammelt werden. So habe ich das verstanden.
Wird schon auch stimmen, aber er war irgendwo am Land eigentlich, wo er welche von der, irgendwie musste er sie verjagen. So habe ich es verstanden, aber vielleicht.
Ich glaube, er musste sie jagen und finden, also so. Also so geht's los. Und dann wird er aber dort vergessen auf einer Insel und dann von einem Seemann, er ist dann nochmal Doc Daughtry oder so, von einem Steward aufgesammelt und dann reist er wieder auf einem Schiff eigentlich um die ganze Welt. Oder? Also ehrlich gesagt, ich musste an manchen Stellen Sachen überblättern. Es war mir irgendwie zu kompliziert, wo die dann überhaupt überall landen.
Achso, ja, ich überlese immer, wo man gerade ist. Ich habe nur geschaut, was man macht. So. Was mich damals fasziniert hat und was ich heute noch eigentlich erstaunlich finde, ist, wie tief dieser Charakter vom Hund eigentlich ist. Und wie es möglich war, empathisch sich irgendwie in so ein Wesen hineinzuversetzen. Und das, finde ich, hat nicht schlecht gealtert, dieser Respekt für das Tier als Wesen, Charakter mit Psyche und so weiter. Also das, da kann ich verstehen, warum ich ein Fan von diesem Buch war als Kind, weil ich immer auch sehr tierfokussiert war und irgendwie waren das zum Teil auch meine Freunde und ja. Aber eben, es ist diese Mischung von Ernstnehmen von sogenannten niederen Wesen, die man ja sonst gerne irgendwie als nicht, also seelenlos betrachtet und so weiter. Und das gilt bei Jack London tatsächlich für Menschen und Hunde zum Teil. Also, dass er sich denen widmet, die quasi entmenschlicht sind. Aber auch Kombination mit diesen ganz schweren Schicksalen, das ist, wie ich in die Literatur reingekommen bin, glaube ich. Und ich mochte auch diesen Abenteuer-Schreibstil schon auch sehr gerne. Also ich habe lange jetzt kein solches Matrosenabenteuer gelesen und es hat mir extrem Spaß gemacht.
Ah, lustig, ich mochte das als Kind schon nicht und hatte jetzt auch immer noch Probleme, das zu lesen. Also irgendwie wahrscheinlich das, was du gerade gesagt hast, dass man sich gar nicht so auf die einzelnen Orte und Dinge also fokussieren muss, sondern dass man da einfach so mitgehen muss.
Na, mich hat's immer extrem gerührt, einfach so weil er wirft immer solche Haken. Dann haben wir diesen einen Matrosen, der plötzlich alles riskiert für Freundschaft mit diesem Besitzer von Michael sozusagen und er weiß, dass sie Lepra haben und sagt, für mich ist Freundschaft wichtiger und ich gehe jetzt mit euch und solche Sachen und das war für mich damals auch. Ich habe einfach das verschlungen. Das war so, jedes Mal, wenn sowas passiert, war ich so, was passiert jetzt mit diesen Leuten? Stirbt er? Wird Michael seinen Bruder finden? Ich weiß es nicht. So. Also ich bin immer mit Charakteren dort gegangen und da eher viel mit Empathie und Freundschaft und so Sachen, die mir scheinbar wichtig waren, spielte, habe ich mich da mitnehmen lassen.
Ich mag es auf jeden Fall auch die Erkenntnis, dass man natürlich das, was man damals gelesen hat, wie solltest du auch noch wissen, bei diesen ganzen Handlungssträngen, wo es tatsächlich endet. Und das ist ja auch eigentlich total egal.
Ja, das ist eben also eigentlich egal. Es stimmt nicht ganz, aber in meiner Vorstellung.
Also es gibt sogar ein Happy End.
Eine Art. Ich meine, Michael hat viel erlebt und ist abgebrüht und ein bisschen schlecht drauf, quasi in seinem Happy End. Aber es ist auch lustig, weil es am Ende gibt's diese ganze, der Nachwort, hast du das auch gesehen, von Jack London, in dem er dann sich wirklich dafür einsetzt, dass Tierdressur aufgehört wird. Und dann habe ich geschaut, wo er alles so aktivistisch sich, schon ein interessanter Mensch, muss ich sagen. Muss ich mehr lesen eigentlich.
Hat er sich dann für Tierschutz eingesetzt?
Total. Also er war auch so irgendwie dann, weil er viel gereist ist, hat er ein paar Tricks drauf, wie man anbauen kann. So, er hatte irgendwann ein Haus gekauft und so. Ohne künstliche Dünger und sowas. Und der war so Ökologe vor den Ökologen, wurde ausgelacht dafür. Also er war bei ganz vielen Themen eigentlich fast vor seiner Zeit. Er war Sozialist in Amerika, auch nicht so. Also Marx-Leser, keine Ahnung, so schon irgendwie cool. Aber eben, es ist so hart zum Teil trotzdem zu lesen, das Buch.
Du hast aber was anderes sehr Lustiges mitgebracht.
Ja, vielleicht muss ich mich irgendwie verteidigen für meine Auswahl. Aber ich wollte nicht normale Bücher auswählen.
Ich schreibe nämlich jedes Mal, es müssen nicht nur Bücher, es kann alles sein, jede Textform. Ich habe mich sehr gefreut.
Es hatte auch zu tun mit unserer Lesung damals, weil wir sind dann gelandet in diesem Theater in Mannheim. Da war so ein Backstage. Es war eigentlich für, glaube ich, Bands oder jemand hatte am Vortag und es war ein Festival. Es war nicht nur für uns, aber es gab zu essen, zu trinken, irgendwie Ruhesitzmöglichkeiten und so. Und das hat mich ein bisschen erinnert an einen Text, der eigentlich nur im Internet geleakt wurde. Ich weiß nicht, ob das jetzt wahr ist oder nicht, aber es ist von einem Sänger, also die Ex-U-Community kennt ihn, Alen Islamovic, der ist einer der Sänger von Bijelo Dugme. Das ist eine Band, die in den 70ern oder so, oder vielleicht noch kurz vorher, aber so circa 70er wurden sie groß und bis, weiß ich, so Mitte 90er und danach gab es den Goran Bregovic alleine, der war die ganze Zeit so ein bisschen Haupttyp, kreativer Kopf dieser Band.
Aber die waren richtig, richtig, richtig bekannt.
Die waren groß,
ne?
Also ob man es will oder nicht, kann man die ganzen Lieder auswendig und jede Klassen, Kindergarten und so weiter, Reise hat man das gesungen und ich weiß nicht, wie viele Leute, so ganze Städte bei Konzerten und so weiter. Also die waren wirkliche Stars, genau. Und dann gab es mehrere Generationen, also auch mehrere Stilrichtungen und immer einen Sänger, der dazu gehört. Und es hätte eine Reunion passieren sollen. Und dieser Sänger, ich muss gestehen, ich habe mich nicht jetzt vertieft, weil ich bin jetzt auch kein großer Fan mehr von Bijelo Dugme. Also ich kenne auch diese ganzen Lieder und so. Aber ich fand einfach diesen Rider so extrem lustig, vielleicht auch, weil aus unserer Perspektive so diese Art von Ruhm völlig unvorstellbar ist und weil da auch schon so viel über seine Unsicherheiten rauskommt und die Konflikte in der Band beziehungsweise zwischen diesen Sängern und ich weiß nicht, es ist einfach so ein lustiger Text.
Du hast ihn für mich übersetzt.
Also übersetzen lassen von Rebecca Zeinziger, eine echte Übersetzerin.
Aber erklär mir nochmal genau, das tauchte auf einmal irgendwann im Internet auf.
Also ich habe es aus der dritten Hand bekommen und habe es nur einmal kurz gelesen und habe mir gedacht, haha, aber es hat mich irgendwie, ich will es auch benutzen für einen anderen Text, deswegen habe ich es so ein bisschen aufbewahrt. Weil ich plane eines Tages eine Art vielleicht so drei Schwestern Bearbeitung zu machen fürs Theater und dann will ich, dass sie sich quasi Reunion haben und dass eine nicht mit allen auf der Bühne sitzen will und so. Das ist da, ich finde, das ist so eine perfekte, ja, es ist ein Text, den ich noch irgendwo anwenden möchte.
Also da sind so Stellen drin, dass er sich wünscht, dass er eben die anderen beiden Sänger, also scheinbar standen die immer zu dritt auf der Bühne, oder?
Ich weiß jetzt nicht, wer in welche Richtung abgebogen ist und wer welche, warum, aber die sind offenbar zerstritten, jetzt alle drei Sänger. Und er will mit den anderen beiden überhaupt nicht in Kontakt treten. Er will so, dass sie nicht die gleichen Gänge benutzen wie er. Und sie müssen immer, ich weiß nicht wie viel, 20 oder so, wie viele Meter, 5 Meter von ihm entfernt werden.
Der Abstand zwischen mir und den anderen beiden Sängern muss 6 bis 8 Meter betragen. Ihre Positionen sind auf der Bühne mittels Kreuz zu kennzeichnen. Goran kann sich frei bewegen, also der Kopf
den
der Band.
Mag er noch,
den
ja.
mag er noch, das kommt ja immer wieder vor. Der kann sich frei bewegen, wie er möchte. Sollte einer der Sänger diese Vereinbarung missachten, hat derjenige eine Strafe von 10.000 Euro an mich zu zahlen, die ihm vom Honorar abgezogen wird.
Es ist auch so ein Versuch eines Menschen, extreme Kontrolle auszuüben über die Welt, wo er eigentlich nicht entscheiden kann. Es hat ja irgendwas Tragisches, diese ganze. Aber auch ist es eben lustig, weil es so Rider tatsächlich gibt, aber nicht so, ich kenne nicht so viele Autorinnen und Autoren, die sowas haben. Aber ja, was will man eigentlich? Weil es sind immer andere. Wenn man auftritt, sind Situationen immer anders. Es ist einmal ein Loch, wo die Leute sich versammeln und dann haben sie ein Mikro hingestellt. Und man kann ja nicht immer die gleichen Bedingungen herstellen, aber offenbar gibt es so diese, ein bisschen die Idee, weil Reisen anstrengend ist. Und
Ich weiß nicht, ob wir noch ein paar weitere Sachen daraus vorlesen sollen. Das Lustige ist auch, sonst die Rider, die man kennt oder von denen man gehört hat, da geht es natürlich immer darum, dass da irgendwie Champagner und harter Alkohol und so auf der Bühne ist. Mhm. Hier wünscht er sich aber Orangenlimo, Coca-Cola, Apfelsaft, Preiselbeersaft, Mineralwasser, eine Kiste Preminger Bier, das alles in einem Kühlschrank. Dann eine Espressomaschine, Kaffee, Zucker, Süßstoff, Teemilch. Außerdem Kellner bzw. Koch brauche ich noch zwei weibliche Hostessen, die meine Gäste bedienen.
Und dann nächster Satz ist noch besser.
Aber auch manche meiner Kleidungsstücke bügeln.
Ich glaube, das ist ein Fetisch von ihm oder so. Keine Ahnung. Aber diese Vorstellung ist so genau. Vielleicht hat er einmal so. Einmal gab es diese Kellnerinnen, die auch gebügelt haben. Die waren schön. Und es gab Preiselbeersaft.
Okay, ich hab dann, es gibt auch einen lustigen Wikipedia-Eintrag über Alen Islamovic. Und da steht sowas wie, das fand ich auch schon extrem lustig. Also da geht es auch so ein bisschen um die Bandgeschichte und wann er dabei war und nicht. Und dann sagt er, zu dieser Zeit wurden die stimmlichen Fähigkeiten des letzten Sängers in Frage gestellt, wenn man die ehemaligen zwei Sänger der Band mit ihm verglich.
Das war immer ein Thema, ja.
Also man sagte, dass er der schlechteste Sänger von...
Ja, wobei er, glaube ich, der populärste war auch.
Und Goran Bregovic, also der... immer, ne, also der Bandleader, Mastermind und der auch konstant dabei war, hat angeblich Islamovic nur wegen seines gesunden Lebensstils eingeladen. Angeblich erklärte er, dass er genug von Saufbolden und Drogenabhängigen hatte.
Aha.
Also.
Ja, eigentlich müsste man diese Geschichte doch aufarbeiten, ja. Vielleicht, was da alles los war. Ja, aber jedenfalls so ein Text ist für mich... irgendwie, obwohl ich eben nicht weiß, ob das jetzt fake ist oder nicht, aber es ist eine Tragödie. Es ist so schön zu lesen. Man erfährt so viel, was man nicht erfährt. Ja, ein Beispiel für wie man über etwas schreibt, ohne darüber zu schreiben auch.
Genau, es wird dann auch teilweise ganz konkret. Also stehen auch ganz viele Zahlen, die er haben will.
Ja, ja, das hat er sich alles ausgerechnet. Dann gibt es auch diesen Fahrer, der gleichzeitig sein Gitarrenträger ist. Und mir ist jetzt nicht klar, ob sein Fahrer als Fahrer dann 100 Euro pro Tag und dann noch als Gitarrenträger nochmal. Jedenfalls Fotografin ist sehr schlecht bezahlt, die er auch mithaben will.
Ja, also alle Leute, die ihm eigentlich zuarbeiten, sollen 150 Euro pro Tag kriegen.
Ja, ja.
Und er verlangt dann sowas wie 50.000 pro Konzert.
Genau, pro Konzert, aber jedes Mal auftauchen 10.000. So.
Ja.
Ja, ist aber auch eine Attitude, die, über die wir denken sollen als auftretende Leute. Vielleicht kann man ein bisschen mal mehr verlangen. Vielleicht nicht 10.000, aber offenbar gibt es auch sowas.
Ich fände es auf jeden Fall toll, also gerade im Literaturbetrieb bei der schlechten Bezahlung und dass jeder immer irgendwie alles macht, obwohl ja, die Bedingungen eben, ja, eigentlich
ist,
so schlecht sind.
Es ist
sind.
Einfach auch so ein Märchen, das auch für ihn offenbar ein Märchen ist. Also ich glaube nicht, dass er das bekommt. Also zu der Reunion ist es gar nicht gekommen, jedenfalls.
Ja, verstehe. Ja, aber wie gesagt, es wäre schön, ich würde gerne was von dir lesen, wie du demnächst... sozusagen, was die Bedingungen sind, dass du überhaupt zum Beispiel meine Wohnung betrittst.
Oh, cool. Ja, okay. Finde ich auch. Gute Idee. Ich werde für alle Lebenslagen so Bedingungen und Rider schreiben und einfach nur austeilen.
Ist vielleicht auch gut. Genau, dann findet vielleicht auch alles nicht mehr statt.
Also es beginnt so, hier bin ich unkompliziert. Als Besucherin einer Wohnung brauche ich nur eine Toilette. Und einen Kaffee, der nicht zu sauer ist.
Ja. Ich finde es ganz toll. Also wie gesagt, ich wäre niemals, also ich habe als Kind mich schon geweigert, Abenteuergeschichten zu lesen. Und jetzt war ich nochmal gezwungen, eine zu lesen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ist es nichts für mich.
Nicht dein Sinn.
Aber gut, wenn du ein Rewriting machst, dann lese ich das.
Es wird immer noch eine Abenteuergeschichte. Aber ja, die Orte spielen nicht so eine wichtige Rolle wahrscheinlich bei mir.
Ja, aber das gefällt mir eh an fast allen deinen Texten oder in fast allen deinen Texten nimmst du ja Material und Genre Sachen auf und verfremdest die. Also ob es jetzt Abenteuerromane sind, Kriminalromane, Science-Fiction, Horror.
Mhm. Kriminal habe ich noch nie gemacht, das wäre cool.
Ah ja, oh Gott, jetzt hast du, guck mal.
So viele Ideen, ach, ich muss mir diesen Podcast später anhören.
Machst du das normalerweise nicht? Hörst du dir?
Also nein, wenn du nicht so gern.
Ja. Ja. Ich kann es dir vielleicht transkribieren.
Das wäre cool. Oder nur so Notizen mit den Ideen. Falls ich, genau, in meinem Rider für Podcast steht, falls ich eine gute Idee habe, bitte mir das nur diesen Satz mailen.
Ja. Perfekt, perfektes Schlusswort. So machen wir es. Danke, Barbie, dass du hier warst.
Danke auch, war lustig.
Der Reader von Mascha Jacobs wird koproduziert von Burg Hülshoff Center for Literature und gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Schnitt Mia Ender, Postproduktion Niki Franking, Covergestaltung Sarah von der Heide und Jingle Walter P99 Orchestra.